HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Noch 6 Wochen sind es bis zur Europawahl und diesmal steht viel auf dem Spiel. Gelingt es, der europäischen Idee neuen Schwung zu geben oder feiern die Nationalisten aller Länder einen Erfolg? Die hessische CDU hat einen Überraschungskandidaten auf Platz 1 ihrer Europaliste. Sven Simon, 40 Jahre Professor für Völkerrecht an der Philipps-Universität Marburg. Mit welchen Gefühlen blickt er auf das Brexit-Drama in diesen Tagen und mit welchen Argumenten streitet er für seine Idee von Europa? Ich habe Sven Simon in seinem Büro an der Marburger Uni besucht. Herr Professor Simon, es gibt in unserer Sendung das Interview immer eine HR-Info-Interview-Box. Die kommt normalerweise irgendwann. In dieser Sendung kommt sie mal gleich am Anfang. Ich stelle sie Ihnen hin und bitte Sie mal reinzuschauen.
Ja, Deckel öffnen. Eine Europakarte.
Genau, die ist aus einem relativ aktuellen Atlas kopiert und ich möchte Sie mal bitten, die 3 Orte in Europa zu zeigen, die für Sie persönlich am wichtigsten sind.
Das ist einmal mitten in Hessen, natürlich mein Heimatland und auch mein Heimatort. Ich bin ja im Grunde durch und durch Hesse, in Hessen geboren und einen wesentlichen Teil meiner Ausbildung in Hessen verbracht.
Buseck-Beuern ist der Ort,
das ist richtig.
An dem Sie aufgewachsen sind, wo Sie auch, glaube ich, heute noch leben.
Da lebe ich heute noch.
Zweiter Ort?
Der zweite Ort ist Warwick, Coventry in England. Da habe ich 1 Jahr lang gelebt während meines Studiums. Deshalb habe ich natürlich auch jetzt eine besondere Beziehung vielleicht zu dem Brexit. Und es ist auch ein Stück weit emotional. Ich war am Wochenende bei einer Veranstaltung, da wurde die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs gespielt. Also da ist es dann eben schon auch ein Stück weit sehr schöne Erinnerungen daran.
Und der dritte Ort?
Ja, das ist letzten Endes in Frankreich. Ich habe an 5 oder 6 deutsch-französischen Jugendfahrradfreizeiten teilgenommen im Jugendalter und Frankreich da sehr gut kennengelernt, insbesondere das Loiretal, das Tal des Flusses Tarn oder auch die Vendée. Also mit Frankreich verbindet mich da sehr viel aus meiner Jugend und ich glaube, dass das auch so die Zeit war, in der ich zum Europäer geworden bin.
Und dann ist er natürlich auch im Elsass Straßburg, wo Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Europawahl als Abgeordneter im Europäischen Parlament sitzen werden.
Das stimmt. Genau genommen 2 Sitze, die ich auch übrigens verteidigen würde gegen manche Kritik. Straßburg ist der Sitz des Europäischen Parlaments in den Verträgen. Es gibt einen 2. Sitz in Brüssel. Aber es gibt keine europäische Stadt, die so viel Symbolik hat wie Straßburg. Und deshalb gibt es gute Gründe dafür, auch diesen Parlamentssitz zu erhalten.
Wir wollen noch mal auf den Studienort in England eingehen. Sie haben gerade schon gesagt, das ist für Sie jetzt auch in dieser Situation drohender Brexit eine emotionale Situation. Welche persönlichen Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Jahr in England?
Meine erste Erinnerung ist, auf dem Campus gab es so einen kleinen Supermarkt, in dem man einkaufen konnte. Und da lag eine Zeitung. Und auf der Rückseite dieser Zeitung war ein Kreuzworträtsel abgebildet. Und die dicke Überschrift lautete Win a Trip to Europe. Ich war sehr überrascht damals. Ich dachte, das ist doch Europa. Ja. Aber da habe ich natürlich den ersten Kontakt und die erste Berührung damit gehabt, dass man in Großbritannien auf der Insel den Kontinent als etwas anderes wahrnimmt, als wir das hier auf dem Kontinent tun.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, haben Sie da Verständnis für das Brexit-Votum der Briten, das ja aus einer Volksabstimmung hervorgegangen ist?
Jedenfalls ist es im Grunde nicht so überraschend, wie wir das hier wahrgenommen haben. Die Briten haben immer etwas gefremdelt mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder den Gemeinschaften. Das fängt schon an, verfassungsrechtlich ist es für die Briten deutlich schwieriger als für alle anderen Europäer, Mitglied in einer supranationalen Organisation zu werden. Das Zweite, was ich meine, was sich unterscheidet, ist, dass der Begriff ist immer etwas komisch, aber sogenannten Eliten in Großbritannien, die waren schon immer etwas europaskeptischer als bei uns in Deutschland zum Beispiel, wo die Eliten jedenfalls überwiegend, also der Begriff, wie gesagt, ist komisch, aber proeuropäisch eingestellt sind. Und dann spielt natürlich die Geschichte, das Empire, das spielt noch in dem Bewusstsein eine große Rolle. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstanden, aber deshalb kann ich es schon nachvollziehen, dass die Briten doch ein bisschen anders sind als der Rest Europas.
Hätte man denn, wenn man das besser verstanden hätte, diese britische Einstellung zu Europa, hätte man das Ganze verhindern können? Hätte man sozusagen darauf hinwirken können, auch den Briten die Vorteile Europas und der Mitgliedschaft in der Europäischen Union deutlich zu machen?
Ein eindeutiges Ja. Ich glaube, dass bei der europäischen Integration kulturelle Unterschiede, auch rechtskulturelle Unterschiede, in den vergangenen Jahren sehr stark übersehen worden sind. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, ein Stück weit dieses Leitmotiv der europäischen Integration in Vielfalt geeint, was ja etwas Schönes, Wohlklingendes ist, aber diese Vielfalt, die bringt kulturelle Unterschiede mit sich, die für sich genommen bereichernd sind. Aber wir müssen sie stärker berücksichtigen bei der Integration. Ansonsten kann so etwas passieren wie diese längerfristige Entfremdung, die dann gegebenenfalls zum Austritt führt.
Wir haben jetzt in dieser Woche eine sehr dramatische Entwicklung. Die Frage ist, Brexit ohne Deal am Ende dieser Woche oder doch nochmal eine Verschiebung? Für was plädieren Sie? Sollte man geduldig sein weiterhin mit den Briten oder sagen Sie, irgendwann ist mal gut und jetzt vielleicht ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende?
Jedenfalls müssen sich die Briten irgendwann mal entscheiden, was sie wollen. Und da können wir eine so lange Hängepartie nicht mehr mitmachen. Wir brauchen ja auch bei der Europawahl Rechtssicherheit. Und wenn bei der Europawahl nicht klar ist, dürfen denn die Briten, die zum Beispiel in Deutschland leben, mitwählen oder nicht, dann wird die Wahl ja auch hier anfechtbar. Deshalb brauchen wir eindeutig Rechtsklarheit. Wir verhandeln jetzt über 2 Jahre und so traurig ich darüber bin, aber irgendwann muss man sich schon mal entscheiden, was man will. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn sie ein zweites Referendum durchführen, was positiv ausgeht. Ich glaube, wir brauchen die Briten und die Briten brauchen uns. Wir sind als Europäer angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Welt nur dann stark, wenn wir zusammenhalten. Und deshalb würde ich mich darüber freuen, aber es ist die Entscheidung der Briten. Wir brauchen nur irgendwann mal Rechtssicherheit.
Das Interview in HR Info mit Professor Sven Simon, Völkerrechtler an der Uni Marburg und seit Mitte Februar Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Europawahl. Jetzt sind Sie eigentlich Uniprofessor. Ich sehe Sie hier in Ihrem Büro vor einer riesen Bücherwand mit in Leder gebundenen juristischen Schriften. Ihre Welt ist aber zurzeit eine ziemlich andere. Sie waren gerade auf Wahlkampftour bei der Seniorenunion, bei einer Parteiveranstaltung, aber auch bei Wirtschaftsleuten im Rhein-Main-Gebiet. Wie schalten Sie da um von dem akademischen Betrieb, von dem wissenschaftlichen Herangehen an die Themen auf Wahlkampf, auf Stimmungsmacher für Ihre Person, für Ihre Partei und für Europa?
Also das ist sicherlich eine Herausforderung, an der ich auch noch ein bisschen übe. Insofern ist natürlich dieser Schritt von 15 Jahre ehrenamtlicher Kommunalpolitik dann in die Berufspolitik schon mit ganz anderen Erwartungen verbunden.
Wenn Sie sagen üben, was fällt Ihnen am schwersten dabei?
Naja, man muss sich schon einstellen auf die verschiedenen Gesprächspartner und unsere Gesellschaft, die ist schon sehr heterogen. Das beginnt schon mit der Sprache. Man muss doch ein bisschen ein anderes Wording finden, wenn man im Rhein-Main-Gebiet mit der Wirtschaft oder mit Banken spricht. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich in Nordhessen mit Landwirten kommuniziere oder mich unterhalte. Das sind andere Themen, aber es ist auch teilweise ein anderer Blick auf die Welt und sich da ein bisschen in die Welt des jeweils gegenüberstehenden Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin ein Stück weit hineinzudenken, das ist schon etwas, was gar nicht so leicht ist. Ich glaube, das wird gelegentlich unterschätzt. Insofern ist der Beruf des Politikers schon nicht so einfach, wie das von außen manchmal aussieht. Das ist so meine Erfahrung jetzt in den ersten Tagen.
So die Differenziertheit des wissenschaftlichen Diskurses, die Genauigkeit, die Sie da haben müssen, können Sie die in der Wahlkampfsituation noch aufrechterhalten oder müssen Sie da auch mal zu platten Parolen greifen?
Leider muss man häufig auch zuspitzen mit einem Wort oder einem Satz. Und dann geht natürlich Differenziertheit verloren.
Sie haben es ja auch mit politischen Gegnern zu tun, die auch nicht unbedingt auf Differenzierung setzen. Ich denke dabei an die Nationalpopulisten, die in vielen europäischen Ländern aktiv sind, die in Deutschland vor allem in Gestalt der AfD Wahlkampf machen mit dem Slogan Freiheit statt Brüssel. Da ist eine sehr antieuropäische Grundhaltung schon erkennbar. Wie ist diese Auseinandersetzung aus Ihrer Sicht zwischen den in Anführungszeichen pro-europäischen Parteien und denen, die eher auf das Nationale und auf das Rechtspopulistische setzen?
Das, was wir hier erleben, hat nichts mehr mit rechtsgerichtet oder konservativ zu tun. Das ist völkisch, das ist national, das ist antieuropäisch und das wird zwingend ins Verderben führen. Nationalismus hat immer zum Krieg geführt in der Geschichte. Was mir nur wichtig dabei ist, dass wir es nicht auf diese Begrifflichkeiten reduzieren, sondern sehr konkret uns auseinandersetzen und sagen, wenn wir den Euro abschaffen und zurück zur D-Mark, was bedeutet das konkret für meinen Arbeitsplatz in Korbach bei Continental oder vor Ort in einem Unternehmen konkret? Was bedeutet es, wenn wir mit 1% der Weltbevölkerung versuchen, die Handelsbedingungen zu China zu regeln? Glauben die im Ernst, dass das besser gelingt als mit dem europäischen Binnenmarkt? Also ich will nicht nur alleine den Nationalismus und das völkische Gedankengut hervorheben, sondern sehr konkret in der Sache versuchen, die Rechtspopulisten zu stellen. Und das gelingt meines Erachtens nach gut.
Es gibt ja gleichzeitig so ein bisschen so eine Frontstellung pro-Europäer versus Europafeinde. Wenn so die Frontstellung aussieht, dann rutschen Sie vielleicht näher an die SPD, an die Grünen heran oder die an Sie, weil Sie alle in der gleichen Abwehrbewegung gegen den Populismus unterwegs sind. Ist daran eine Gefahr, dass die politische Auseinandersetzung sich eigentlich nur noch in der Auseinandersetzung mit dem Populismus abspielt?
Meine Erfahrung ist, dass diese Gefahr leider in der Tat besteht, sobald wir ein Podium haben, das mit einem Vertreter der AfD besetzt ist. Das muss uns eben gelingen, dass die politische Kontroverse zwischen den grundsätzlich proeuropäischen Parteien immer noch sichtbar gemacht wird. Und die gibt es bei dieser Wahl so stark wie bei keiner anderen Europawahl zuvor. Das, was die SPD will in Europa, ist insbesondere bei den Themen Euro-Rettung, der Frage Umverteilung, etwas ganz anderes als das, was die CDU will oder was auch die Liberalen wollen. Und auch das, was die Grünen an Europapolitik betreiben, ist wenig überzeugend, weil es im Grunde sehr ideologisch aufgeladen einen Dogmatismus an den Tag legt, was in der Theorie mehr europäische Gemeinsamkeit fordert. Mhm. Aber wenn es praktisch konkret wird, dann finden zurzeit insbesondere die Grünen und die SPD viele Themen, wo sie sagen, nein, nein, das machen wir national. Das gilt beim Alleingang in der Energiepolitik, das gilt bei der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Das betrifft insbesondere auch jetzt aktuell die Rüstungskontrollpolitik. Das sind alles letzten Endes europäische Themen, in denen aber Grüne und SPD nationalen Alleingang wollen und darauf beharren. Und so funktioniert Multilateralismus und europäische Gemeinsamkeit im Ergebnis eben nicht.
HR Info, das Interview mit Professor Sven Simon, Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Europawahl. Herr Simon, wir werden bis zur Wahl noch einige Kandidaten für das Europaparlament in dieser Sendung das Interview haben. Und wir haben uns vorgenommen, allen ein kleines Aufgabenpaket zu stellen mit 5 Fragen und Aufgaben unter dem Stichwort, wie viel Europa steckt in Sven Simon? Fangen wir an. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch, wobei mit gewissen Abstufungen. Und im Sommer des vergangenen Jahres habe ich angefangen, Arabisch zu lernen.
Ui.
Ich kann jetzt zumindest das Alphabet lesen, einige Worte und Begriffe erkennen, mich selbst vorstellen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Beschäftigung gewesen im letzten Jahr.
Zweite Frage. Wie heißen die europäischen Kulturhauptstädte 2019?
Da muss ich passen. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay, ich sag's Ihnen. Matera in Italien und Plovdiv in Bulgarien. Mhm. Sind Sie an beiden Orten wahrscheinlich noch nicht gewesen.
Nein.
Dritte Frage. Welchen Sinn hatte die europäische Gurkenkrümmungsverordnung?
Gurken konnten einfacher verpackt, besser transportiert werden, damit enger geschichtet. Und deshalb haben wir weniger Energie verbraucht. Sie ist seit 10 Jahren außer Kraft getreten und wird dennoch vom Handel heute noch angewendet. Sie ergibt Sinn.
Nicht so albern, wie man immer meint, weil es ist ja sozusagen das Klischee für Regelungswut in Europa.
Überhaupt nicht albern. Gerade dieses Verpackungsthema ist ein ganz wichtiges, letzten Endes energie- und klimapolitisches Thema. Wenn man Produkte enger verpacken kann, dann braucht man weniger Energie beim Transportieren. Das ist eine kluge Regelung und sie wird ja, bis heute angewendet.
Vierte Frage. Welches EU-Land hat den größten Frauenanteil bei Führungskräften?
Ich vermute ein skandinavisches Land und tippe auf Schweden.
Nicht so schlecht. Noch besser ist interessanterweise Lettland mit 56% das einzige Land, was mehr Frauen als Männer in Führungspositionen hat. Und das letzte ist eine Aufgabe. Können Sie uns den Anfang der Europahymne singen? Oder ist vielleicht auch eine Mutfrage?
Eine Mutfrage. Also singen schon gar nicht, aber der Text wird ja nicht gesungen, weil er auch nicht so richtig zu der Hymne dazugehört. Das ist nur die Melodie. Nein, ich komme jetzt nicht darauf.
Okay, aber da der Text Ode an die Freude auf Deutsch ist, ist er natürlich auch nicht so europäisch verbindend. Von daher ist es schon ganz gut, wenn man die Melodie im Kopf hat.
Ja.
Sven Simon, Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Europawahl, in HR Info das Interview. Wir haben bei der Gurkenkrümmungsverordnung das Thema eben schon angeschnitten. Regelungswut in Europa, das ist ein Thema, mit dem Sie sich auch wissenschaftlich beschäftigen, nämlich die Frage, wie weit ist es für ein souveränes Land ein Problem, wenn eine übernationale Organisation wie die EU oder auch die UNO eingreift, in nationale Gesetzgebung Vorgaben macht und so weiter. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, was tatsächlich ein Problem darstellt? Und können Sie verstehen, dass Leute da Unbehagen empfinden, dass sie das Gefühl haben, wir werden irgendwo fremdbestimmt von einer Macht, die wir eigentlich nicht wirklich kontrollieren können?
Es ist ein reines Kommunikationsproblem. Zunächst einmal zu der Begrifflichkeit souveränes Land, den Sie eingeführt haben. Wir sind als Deutschland nicht mehr souverän bei vielen Themen in der Globalisierung, weil wir nur 1% der Weltbevölkerung sind. Das heißt, durch die Übertragung bestimmter Kompetenzen und Politikfelder auf die supranationale europäische Ebene gewinnen wir in Wahrheit Souveränität zurück gegenüber zum Beispiel anderen Handelspartnern. Die Chinesen sind über 1 Milliarde Menschen, die Inder über 1 Milliarde Menschen. Das heißt, wir sind mit den kleinen Staaten in Europa nicht souverän. Es gibt zwei Gruppen von Staaten in Europa. Es gibt kleine Staaten und solche, die wissen, dass sie klein sind. Klein sind sie alle. Und die Frage der Überregulierung, die ist im Wesentlichen nicht existent. Das ist ein reines, fast reines Kommunikationsproblem. Nehmen wir die ganzen Aufregerthemen, Glühbirne, Staubsauger, Kaffeemaschine. Es ist relativ einfach zu erklären. Erstens, wir haben erkannt, es gibt einen Klimawandel. Wir wollen energieeffizienter sein. Wir haben dann der Europäischen Kommission die Aufgabe gegeben, schaut euch die elektronischen Geräte, die über 500 Millionen Menschen täglich genutzt werden, an. Und versucht, eine Regelung zu finden, die einen geringeren Energieverbrauch bei diesen elektronischen Geräten erzeugt. Zweite Frage, wer muss das regeln? Die Mitgliedstaaten oder die europäische Ebene? Eindeutige Antwort, selbstverständlich muss es europäisch geregelt werden. Warum? Ansonsten funktioniert der Binnenmarkt nicht mehr. Wer profitiert am meisten? In der Regel sind es deutsche Unternehmen, häufig mittelständische Unternehmen. Was nutzt uns das? Es sichert Arbeitsplätze und schafft sogar Arbeitsplätze. Und der letzte Aspekt zu dieser Regulierungswut, die teilweise kritisiert wird, gerade aus deutscher Perspektive frage ich mich manchmal, warum kritisieren wir eine Regelungswut der Europäischen Union? Wenn die Europäische Union es nicht tun würde, sie tut es zu Recht, würde sich sicherlich eine Behörde in Deutschland finden, die es ähnlich oder anders regeln würde, vielleicht noch unverständlicher.
Sie haben auch mal die Forderung aufgestellt, man soll europäische Regeln entweder gut erklären, das ist schon das Stichwort Kommunikation, was Sie genannt haben, oder man soll sie dann abschaffen, wenn sie nicht gut zu erklären sind. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Regel, die man abschaffen könnte?
Also die Briten haben im Vorfeld des Referendums eine Kommission beauftragt, einmal Kompetenzen zu definieren, die man zurückübertragen müsste auf die nationale Ebene. Sie haben diesen Bericht mit 3000 Seiten verabschiedet. Es hat sich keine einzige Kompetenz gefunden. Die niederländische Regierung hat das so ähnlich gemacht. Auf 18 Seiten führen die aus, welche Kompetenz könnte man zurückübertragen. Auch da findet sich keine. Es gibt, glaube ich, einzelne Politiken, die in den Mitgliedstaaten sehr kontrovers, emotional diskutiert werden. Mhm. Es gibt manche Agenturen in Europa, weitgehend unbekannt, aber wo man darüber nachdenken könnte. Im Ergebnis, glaube ich, wird sich sehr wenig finden, was man an Kompetenz zurückübertragen könnte. Es geht mehr um die Veränderbarkeit von Europarecht. Also wenn wir eine Richtlinie oder eine Verordnung verabschiedet haben, können wir die aufgrund der Gesetzgebungsstruktur in der Europäischen Union schwerer verändern als nationales Recht. Da müssen wir mal darüber nachdenken. Aber mir fällt momentan noch nicht mal irgendeine Regelung ein. Ganz im Gegenteil, man erfindet jetzt nur aufgrund eines durch mangelnde Erklärung entstandenen Unmuts Regeln, die wir zurück übertragen, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann. Beispiel Umstellung der Sommerzeit und der Winterzeit. Es ist einfach schön, im Sommer lange abends die Abende genießen zu können. Was soll das, dass man das jetzt letzten Endes aufgrund von populistischen Argumenten zurückdreht? Mhm. Das ist, glaube ich, an der falschen Stelle etwas zurückgedreht.
Es gibt aber ja auch die großen Streitpunkte in Europa, zum Beispiel die Migrationspolitik, wo gerade die mittel- und osteuropäischen Länder sagen, da wollen wir uns einem Diktat aus Brüssel nicht beugen, wenn es zum Beispiel darum geht, Flüchtlinge nach einem bestimmten Schlüssel auch über alle EU-Mitgliedsländer aufzunehmen. Ist nicht gerade dieses Thema Migrationspolitik eben doch ein Beispiel dafür, dass sich einzelne EU-Staaten, gerade die, die die Erfahrung des Ostblocks hinter sich haben, gegängelt fühlen oder bevormundet fühlen durch europäische Entscheidungen?
Ja, wobei es ja nur eine einzige europäische Entscheidung gibt, die in ganz geringem Umfang osteuropäische Staaten dazu verpflichtet hat, Menschen aufzunehmen. Der Rest ist eine deutsche Debatte, nicht europäisches Recht. Die Perspektive in den osteuropäischen Staaten ist eine andere auf die Migrations- und Flüchtlingspolitik, als wir sie in Deutschland haben. Wir sollten uns ein bisschen wieder auf das Recht besinnen. Da haben wir die Unterscheidung getroffen zwischen Asyl, zwischen Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention und dann eben dem Rest der Zuwanderung. Und das Thema müssen wir, so schwer es eben fällt und ist, entemotionalisieren, gegenseitiges Verständnis aufbringen und dann die Frage unterscheiden des Ob, darüber kann man diskutieren auf dem Boden des Rechts, und die Frage des Wie. Dabei, finde ich, müssen wir deutlich werden, die Art und Weise, wie Menschen in Ungarn behandelt worden sind, die ist inakzeptabel. Das ist aber etwas anderes als die Frage, wie viele Flüchtlinge muss ein Land aufnehmen und gibt es einen Rechtsanspruch der Menschen, hierher zu kommen. Und dann brauchen wir ein bisschen Empathie, so wie Sie es angedeutet haben in der Frage, denn die Osteuropäer haben eine andere geschichtliche Entwicklung genommen. Und in Osteuropa herrscht nicht seit 70 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand, sondern eben erst seit 30 Jahren. Und das ist ein bisschen weniger. Und da müssen wir nicht nachsichtig sein und keinen Rabatt geben bei unseren Grundwerten. Aber schon auch gelegentlich mal uns daran erinnern, dass diese Länder eine andere geschichtliche Entwicklung hatten und deshalb möglicherweise bei dem einen oder anderen Thema auch anders reagieren.
Die Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán, Fidesz, gehört ja zur Parteienfamilie der EVP, zu der auch CDU/CSU gehören. Man hat deren Mitgliedschaft in der Fraktion jetzt für eine Weile ausgesetzt wegen der ja auch grundsätzlichen Wertedebatte zwischen Fidesz und den anderen Volksparteien. Reicht das aus Ihrer Sicht? Hätte man da nicht klarere Kante zeigen müssen, um zu sagen, dafür stehen wir, das sind unsere europäischen Werte und so eine Partei können wir in unseren Reihen nicht dulden?
Also meine persönliche Einschätzung nach dem, was alles so zutage getreten ist, war eigentlich spätestens nach der Kampagne gegen Herrn Juncker und Herrn Soros Schluss. Da hätte man sie rausschmeißen können. Man darf allerdings einen zweiten Aspekt nicht so ganz unterschätzen. Was passiert denn, wenn wir sie rausschmeißen? Es besteht zumindest das Risiko, dass sie sich verbünden mit Lega Nord, mit der PiS-Partei, mit dem Front National und dann eine Mehrheit im Europäischen Parlament haben. Deshalb muss unser Ziel schon sein, alles zu unternehmen, um die Fidesz-Partei in die Mitte der Gesellschaft unserer Werteunion zurückzuführen. Und deshalb finde ich den jetzt gefundenen Kompromiss, aber er ist eben ein Kompromiss in der Abwägung zwischen dem Risiko, was wir eingehen, und der Überzeugung, die wir haben, eigentlich ganz gelungen. Wir haben sie suspendiert, das heißt, sie können in der EVP-Parteienfamilie sich nicht mehr um Ämter bewerben und ihr Stimmrecht nicht ausüben. Und wenn es zu einer Änderung der Politik von Fidesz und Orbán kommt, dann können wir sie wieder in die Mitte der Europäischen Volkspartei integrieren. Ansonsten werden wir, das hat Manfred Weber auch deutlich geäußert, keinen Kommissionspräsidenten mitwählen lassen. Dann müssen wir eben akzeptieren, dass wir keinen bekommen. Aber da dürfen wir auch keinen Rabatt geben oder an dieser Stelle dann keine Kompromisse mehr eingehen. Ich habe allerdings schon noch die Hoffnung, die Kampagne ist ja auch eingestellt worden, dass wir sie zurück integrieren können, und würde mir gleichzeitig wünschen, dass auf der linken Seite bei den starken Rechtsstaatsverletzungen, der Bagatellisierung von Korruption in Rumänien bei der sozialdemokratisch-linksliberalen Regierung in ähnlicher Weise verfahren würde.
Herr Simon, kurz zum Schluss, Sie haben die Gefahr angedeutet, dass diese rechtspopulistischen Parteien ein starkes Gewicht bekommen könnten im neuen Europaparlament. Der Begriff Schicksalswahl, von dem jetzt die Rede ist, mit Blick auf die Europawahl Ende Mai, würden Sie den auch so sehen?
Ausnahmsweise ja. Das wird ja vor jeder Wahl von Politikern verwendet, dieser Begriff. Diesmal stimmt es, und zwar deshalb, weil es tatsächlich zum ersten Mal um die grundsätzliche Handlungsfähigkeit der Europäischen Union geht. Es geht um die Frage, ob wir im Europäischen Parlament noch eine Mehrheit der grundsätzlich proeuropäischen Parteien hinbekommen oder ob wir eine Mehrheit haben von antieuropäischen Parteien. Das ist die Kernfrage, um die es am 26. Mai geht. Und deshalb würde ich sagen, es ist für diesen Kontinent tatsächlich eine Schicksalsfrage.
Das Interview in HR Info mit Sven Simon, Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Europawahl und Professor für Völkerrecht und Europarecht an der Uni Marburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Diese Sendung als Podcast gibt es auch bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.